Für euch Frauen gilt dieselbe Regel. Ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Putzt euch nicht äußerlich heraus mit aufwendigen Frisuren, kostbarem Schmuck oder prächtigen Kleidern. Eure Schönheit soll von innen kommen. Freundlichkeit und ein ausgeglichenes Wesen sind der unvergängliche Schmuck, der in Gottes Augen Wert hat. Auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet, wie zum Beispiel Sarah, die Abraham gehorchte und ihn ihren Herrn nannte. Ihre Töchter seid ihr, wenn ihr das Rechte tut und euch davon durch keine Drohung abbringen lasst. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Euch allen schließlich sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage sehen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sage. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Wenn Gott es aber anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen, ein für allemal. So sollte er euch als Menschen getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt, den Zugang zu Gott eröffnen. In der Kraft dieses Geistes ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und verkündigte ihnen seinen Sieg. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noah die Arche baute. Nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden damals in die Arche aufgenommen und durch das Wasser gerettet, das die Arche trug. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und aller überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Wir hören jetzt auf die Botschaft von Christoph.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ich bei euch sein kann. Danke Markus, dass du das vorgelesen hast. Es ist ganz schön eine Herausforderung, so einen langen Abschnitt. Und das sehe ich jetzt alles zu merken. Also wer eine Bibel zur Hand hat, hat einen richtigen Vorteil. Mein Thema heute habe ich übrigens nicht von euch geklaut, obwohl es fast passen würde. Sitzt ein Christ im Schaufenster? Sitzt ein Christ im Schaufenster? Also ich stehe jetzt im Schaufenster und ihr könnt mich anschauen. Warum? Warum stellt der Ladenbesitzer etwas ins Schaufenster? Wer von euch einen Laden hat, weiß, warum er was ins Schaufenster stellt. Weil der Besitzer was verkaufen will. Wenn also Gott uns Christen in sein Schaufenster setzt, was will er dann verkaufen? Ah, doch nicht die Christen. Aber diese Art zu leben, die Freundschaft mit Gott, die Vergebung, die Hoffnung auf das ewige Leben. Naja, verkaufen will Gott dann halt doch nicht. Wenigstens nicht um Geld. Es gibt tolle Stellen in der Bibel, die das zeigen. Jesaja 55 zum Beispiel, Vers 1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Gott setzt seine Leute also ins Schaufenster, uns Christen, weil er mit uns Werbung machen will für seine Gaben. Und übrigens, wir sind gar nicht die Ersten. Jesus selber hat sich ja ins Schaufenster gestellt. Jesus hat ein öffentliches Leben geführt. Die Leute konnten ihn beobachten, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er gebetet hat, wie er Gott vertraut hat, wie er, was er gesagt hat und wie er geholfen hat. Und am Kreuz, da war Jesus auch ganz öffentlich, nackt. Das war ein Teil der Strafe, die Entwürdigung durch die Römer. Ich lese noch mal Vers 18. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen, ein für alle Mal. So sollte er euch, als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt, so sollte er euch den Zugang zu Gott eröffnen. Und jetzt stellt Jesus seine Leute ins Schaufenster. Petrus zählt dazu ein paar Beispiele auf, mit denen wir Christen für Gott Werbung machen oder eben nicht Werbung machen. Das erste Beispiel, das ist die Ehe. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel und wenn man dann zurückschaut, dann ist das die Regel, die der Paulus schreibt an die Sklaven, dass die ihren Herren untertan sein sollen. Für euch Frauen gilt dieselbe Regel, ihr müsst euch euren Männern unterordnen. Aufschrei! Also wer heute sowas fordert, der erntet doch einen Shitstorm. Der wird fertig gemacht. Und was ist denn mit der Gleichberechtigung? Lass uns doch mal die Frage stellen, wofür soll das gut sein, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnet? Und wie gesagt, wer eine Bibel vor sich hat, hat jetzt einen Vorteil. Da heißt dann weiter in diesem Vers 1, ihr müsst euch euren Männern unterordnen, damit die von ihnen, die das Wort der guten Nachricht nicht hören wollen, durch eure Lebensführung auch ohne Wort für den Glauben gewonnen werden. Das kann geschehen, wenn sie sehen, dass ihr ihnen Respekt erweist und ein vorbildliches Leben führt. Dann sitzt also so eine Ehefrau im Schaufenster und hofft, dass sie ihren Mann, der nichts von Jesus wissen will, durch ihr Verhalten gewinnen kann. Wenn du willst, dass dein Ehemann an Jesus glaubt, zu welchen Opfern bist du bereit? Ich glaube, man kann es genauso sagen, wenn du willst, dass deine Ehefrau an Jesus glaubt. Und dann ruft Petrus die Sarah als Zeugin auf, die Ehefrau vom Abraham. Das war damals ja auch schon ganz lang her. Und er sagt, sie nannte ihn Herr. Kann man tatsächlich nachlesen, wer eine Konkordanz hat, findet es. Einmal steht es in dieser Abrahamsgeschichte, dass Sarah vom Abraham als von ihrem Herrn redet. Wenn wir die beiden mal beobachten, Sarah und Abraham, die haben sich gegenseitig manches zugemutet. Und darüber schütteln wir heute den Kopf. Zum Beispiel, Abraham hat Sarah zweimal als seine Schwester ausgegeben und sie anderen Männern angeboten. Oder Sarah hat Abraham überredet, mit der Magd Hagar zu schlafen, um ein Kind zu bekommen. Die haben sich manches zugemutet. Aber die haben sich auch gegenseitig geholfen, weiter den Weg mit Gott zu gehen. Und die Männer? Jetzt schreibt Petrus an die Männer in der Gemeinde, also an die in der Gemeinde: Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten, seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Rücksicht nehmen, finden wir doch gut, oder? Also wenigstens, wenn andere auf uns Rücksicht nehmen, finden wir es gut. Aber dass die Frauen der schwächere Ehepartner sind, manchmal ist die Frau schwächer und manchmal der Mann. Petrus ist ja Kind seiner Zeit. So wie wir heute auch Kinder unserer Zeit sind. Und natürlich würden unsere Großeltern heute über uns heute den Kopf schütteln, wenn sie uns anschauen könnten, was wir so tun und reden. Oder wie wir uns anziehen, wie wir am Sonntag im Gottesdienst sitzen und so weiter. Und was da für so elektronische Geräte rumstehen und das alles, würden sie den Kopf schütteln. Und unsere Enkel werden wieder den Kopf schütteln über uns. Also Petrus, Kind seiner Zeit. Aber Petrus hat an Pfingsten den Heiligen Geist bekommen. So wie jeder Christ von Jesus den Heiligen Geist bekommen hat. Und der Heilige Geist hilft uns zu verstehen, welche Bedeutung Gott den Dingen gibt. Und deshalb müssen wir Christen manchmal auch dem Mainstream widersprechen, dem Zeitgeist widersprechen. So wie Jesus und Petrus und die anderen Christen damals auch dem Mainstream widersprochen haben. Und hier formuliert Petrus den Widerspruch gegen den Zeitgeist in einem kleinen Nebensatz. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist beim Lesen. Im Vers 7, die Ehefrauen haben, jetzt Achtung, sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Die Zusammensetzung ist das Schwierige. Wir lesen heute drüber, vielleicht weil wir christlich geprägt sind. Vielleicht weil wir die Worte schon lang kennen und sagen, ja klar, ich verstehe alles. In der Welt damals, in der nicht-jüdischen Welt damals, also das Volk Israel, die haben nach dem jüdischen Verständnis an Gott geglaubt. Die anderen, die hatten ein ganz anderes Verständnis von den Göttern und von der Welt. Und in der nicht-jüdischen Welt damals gab es die freien Männer. Und es waren gar nicht so viele. Denn frei sein konnte nur der, der auch reich war, der sich's leisten konnte, frei zu sein. Also es gab diese freien Männer, die griechischen Philosophen, von denen wir dann so unsere schönen Sprüche haben, oder die Mathematiker oder so, wo wir dann stöhnen. Also das waren so freie Männer. Und bei den Römern genauso. So ein paar. Und die freien Männer, die hatten Besitz. Die hatten Äcker und Häuser und die hatten Sklaven als Besitz und die hatten Frauen und die hatten Kinder. Äcker und Häuser waren Sachen, die Sklaven waren aber auch Sachen und die Frauen auch und die Kinder auch. Das war das Verständnis damals. Und die Revolution des christlichen Glaubens ist, jeder kann am ewigen Leben teilhaben. Eben nicht nur die freien Männer, sondern Paulus schreibt es im Galater 3. Jeder kann am ewigen Leben teilhaben, der Mann, aber auch die Frau. Der Freie, aber auch der Sklave. Der Erwachsene, aber auch das Kind. Der Jude, aber auch jeder andere Mensch. Die Frauen haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Da greift der Petrus das Denken der damaligen Welt auf. Wenn der Ehemann an Gott glaubt, dann hat die Frau Glück. Dann ist sie auch gerettet. Aber die Revolution des christlichen Glaubens ist was anderes. Jeder kann am ewigen Leben teilhaben. Und wir sehen, die Christen beeinflussen und verändern die Gesellschaft allein dadurch, dass sie da sind. Allein dadurch, dass wir im Schaufenster sitzen und dass die Menschen uns beobachten können. Und in Vers 7 schreibt der Petrus nochmal so einen kleinen Satz. Handelt so, dass nichts euren, und dann kann man sagen, euren gemeinsamen Gebeten im Weg steht. Auch dadurch verändern wir unsere Welt. Dadurch, dass wir beten nämlich zum allmächtigen Gott. Und wenn das stimmt, dass Gott alle Macht hat, Jesus sagt mir, es ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, natürlich wird dadurch dann die Welt verändert. So, das war das eine. Die Ehe, Jesus setzt die Einzelnen ins Schaufenster. Aber Jesus setzt auch seine Gemeinde ins Schaufenster. Und jetzt drehen wir das Ding rum. Jetzt schaut nicht mehr ihr mich an, sondern ich schaue euch an. Ihr sitzt als Gemeinde im Schaufenster. Deswegen freue ich mich so, dass ihr da hinten große Fenster eingebaut habt. Jetzt könnte jemand tatsächlich, jetzt gerade könnte jemand da draußen hinstehen und reinschauen. Wäre doch toll. Wir sitzen als Gemeinde im Schaufenster. Vers 8. Euch allen schließlich sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Noch einmal, warum stellt der Ladenbesitzer etwas ins Schaufenster? Weil er Kundschaft gewinnen will. Jesus will durch seine Gemeinde Menschen gewinnen. Natürlich werden die Leute uns beobachten. Das ist doch der Sinn vom Schaufenster. Das wäre doch schlimm für den Ladenbesitzer, wenn keiner sich für sein Schaufenster interessieren würde, wenn alle nur dran vorbeirennen würden. Würde doch keiner in den Laden kommen. Das wäre doch schlimm für Jesus, wenn die Leute achtlos an der Gemeinde vorbeilaufen würden. Und deshalb auch achtlos an Jesus vorbeilaufen. Wir haben hier ja eine ganz ruhige Situation in Deutschland. In anderen Ländern dieser Welt kommt es öfters vor, aber bei uns auch manchmal. Was ist denn, wenn die Steinewerfer kommen? Davon wird dieser Ladenbesitzer nicht überrascht. Petrus schreibt, Vers 13, kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Und Jesus hat es doch angekündigt. Jesus sagt, Johannes 15, denkt an das, was ich euch gesagt habe, kein Diener ist größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, dann werden sie euch auch verfolgen. Aber wird der Ladenbesitzer deshalb seinen Laden zumachen und die Fenster vernageln, dass kein Stein mehr die Scheibe zerstören kann? Und wir kennen diese Bilder. Immer wieder in den Nachrichten sieht man solche Bilder, wie die Leute ihre Fenster vernageln, entweder weil die Scheiben schon zerstört sind oder weil sie Angst haben. Wird dieser Ladenbesitzer, um den es heute geht, wird der die Scheiben vernageln? Naja, jeder normale Ladenbesitzer, der hat Angst, die schmeißen mir die Scheiben ein und dann klauen sie das, was ich im Laden habe. Aber dieser Ladenbesitzer, Jesus, der will doch verschenken. Wo ist denn das Problem, wenn die Leute sich die Sachen holen? Der will doch sowieso verschenken. Dann muss er höchstens Angst haben, dass er nachher die Glasrechnung zu zahlen hat. Warum stellt der Ladenbesitzer etwas ins Schaufenster? Sitzt ein Christ im Schaufenster? Was sollen denn die Leute sehen, wenn sie uns anschauen in diesem Schaufenster? Heute geht es so um die Frage, warum sollen wir die Gebote Gottes befolgen? Denn wenn wir die Gebote Gottes befolgen, dann sehen die Leute was. Ich möchte mal so sagen, so ein bisschen provokativ. Gott braucht es nicht, dass wir seine Gebote befolgen. Der braucht es nicht. Gott braucht auch unsere Spenden nicht. Wir brauchen es, dass wir Gottes Gebote befolgen, weil sie uns zum Leben helfen. Und die Menschen brauchen es, dass wir Gottes Gebote befolgen, weil wir damit ein Beispiel sind, eine Einladung. Petrus drückt es so aus im Vers 15, Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Was sollen die Leute sehen, wenn sie uns anschauen, so im Schaufenster? Die sollen unsere Hoffnung sehen. Unsere Hoffnung. Ja, lieber Petrus, was hoffst du denn? Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Heute ist Tod und Sonntag. Gedenksonntag. Aber Jesus ist vom Tod auferstanden. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung liegt nicht auf dem Friedhof. Da liegt unser Gedenken. Und dann schreibt Petrus weiter, in Kapitel 1, im Vers 13. Darum seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Ganz auf die Gnade. Worauf hoffst du? Hoffe auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr Lieben, wir hoffen doch nicht drauf, dass unsere eigenen Taten, unsere Anstrengungen, dass das langt. Das wird nie reichen. Das wird nie reichen. Wenn einer sagt, ich weiß aber nicht, ob es langt, ob ich in den Himmel komme, kann ich ihm sagen, es langt nicht. Das, was du tust, es langt nie. Aber die Gnade, Gottes Geschenk. In Jesus schenkt er dir seine Gnade. Was können die Leute an uns sehen? Was können sie an uns sehen in der Klimakrise? Sie können unsere Hoffnung sehen. Was können sie an uns sehen in der Corona-Krise? Unsere Hoffnung. Was können die Leute an uns sehen, wenn wir gesündigt haben? Unsere Hoffnung. Was können die Leute an uns sehen, wenn wir sterben müssen? Unsere Hoffnung. Und dann sagt Petrus, dann werden sie euch fragen. Und dann erzählt ihnen fröhlich. Was willst du dann erzählen? Wenn die Leute dich fragen, was deine Hoffnung ist, was willst du dann erzählen? Man könnte sich ja darauf vorbereiten und so ein paar Sätze aufschreiben. Also ich habe das irgendwann mal gelernt, wenn eine Klassenarbeit kommt, dann bereitest du dich besser darauf vor. Wenn du ein Gespräch hast, vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder so, dann bereitest du dich da besser drauf vor. Wenn dich irgendjemand fragt nach deiner Hoffnung, du könntest dich darauf vorbereiten. Es wird nachher sowieso irgendwie anders. Aber du hast dir schon mal etwas überlegt, was du erzählen könntest. Was sollen die Leute sehen, wenn sie uns anschauen? Ihr Lieben, zeigt den Leuten bloß nicht, dass ihr fehlerlos seid. Erstens, die werden sowieso nicht glauben. Und zweitens, Leute, die so tun, als hätten sie keine Fehler, die wirken nicht anziehend. Da bringt Petrus die Taufe ins Spiel. Verse 21 und 22. Und er verbindet die Taufe mit der Bitte um Vergebung. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Sitzt ein Christ im Schaufenster. Jetzt stellt euch vor, dieser Laden, in dem ihr da sitzt, dieser Laden, das ist eine Reinigung. Eine Reinigung. Da sehen die Leute, wie wir bei Jesus im Laden sind. Und dann überlegen die ja, warum sitzt jetzt dieser Christ bei Jesus im Laden? Naja, warum gehst du in eine Reinigung? Du erwartest Reinigung. Kein Mensch geht ja mit sauberen Kleidern in eine Reinigung. Gute Reinigung braucht einen Fachmann. Jesus ist dieser Fachmann und er freut sich über jeden, der seinen Laden, der seine Reinigung betritt. Was sollen die Leute sehen, wenn sie uns anschauen? Sitzt ein Christ im Schaufenster. Und was will der Ladenbesitzer erreichen? Zum Schluss noch so ein paar kurze Gedanken dazu. Der wirbt natürlich um neue Kundschaft, dieser Ladenbesitzer. Und er will, haben wir vorher gerade schon gehört, er will die Ehemänner gewinnen. Und ihr lieben Frauen, Jesus hat ein Herz voller Liebe für eure Männer, die ihre eigenen Wege gehen. Und Jesus hat die Hoffnung, dass die Männer ihn über euch kennenlernen. Er wirbt um neue Kundschaft. Jesus will mit seinem Laden Segen austeilen. Segen austeilen. Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wünscht ihr euch Gottes Segen? Wer wünscht sich Gottes Segen? Ist das schön, das strecken ein paar Leute. Schön, danke, freue ich mich. Euch lädt Jesus ein, segnet eure Beleidiger. Betet für sie, bittet den Vater im Himmel, dass er ihnen Gutes tut, dass er ihnen den Glauben schenkt, dass er ihnen ihre Sünden vergibt. Denn dann, wer den Vers 9 nochmal anschaut, denn dann, wenn ihr sie segnet, dann will ich euch auch segnen. Ach, das hört sich so ganz ähnlich an wie im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich den Umkehrschluss dann mir erlaube, dann heißt es, Herr, ich will nicht vergeben, also vergib mir bitte auch nicht. Herr, ich will nicht segnen, also bitte segne mich auch nicht. Jesus will Segen austeilen und uns lädt Jesus ein, segnet eure Beleidiger. Und der Ladenbesitzer will noch was erreichen. Er will nämlich Schuldige zu Gott führen. Er will Schuldige zu Gott führen. Dafür hat Jesus ja alles eingesetzt. Vers 18. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen. Ein für alle Mal. So sollte er euch den Zugang zu Gott eröffnen. Jesus hat auch für die Sünden deines schlimmsten Feindes gelitten. Und er bietet deinem schlimmsten Feind seine Vergebung an. Zum Schluss noch eine Andeutung. Die Bibel macht da auch nur so eine Andeutung. Und deswegen möchte ich auch nicht viel dazu sagen. Aber da heißt es im Vers 19, in der Kraft, dieses Heiligen Geistes ging Jesus auch zu den Geistern im Gefängnis, also zu den Verstorbenen, und verkündigte ihnen seinen Sieg. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noahs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noah die Arche baute. Damals, als die Sintflut alles überschwemmt hat, da kamen viele Menschen ums Leben. Menschen, die Gott doch auch geliebt hatte. Und die Bibel deutet an, dass Jesus nach seinem Tod die Menschen im Wartesaal der Verstorbenen besucht hat. Und dass er ihnen die Botschaft der Rettung gesagt hat. Das, was Jesus auch den Menschen hier auf der Erde gesagt hat, zum Beispiel Johannes 5, Vers 24, glaube an mich, dann wirst du leben. Wie gesagt, eine Andeutung. Und es geht dabei um die Menschen aus der Zeit Noahs. Petrus sagt es nicht allgemein. Aber eines können wir dadurch glauben, dass Jesus auch der Herr ist über die, die verstorben sind. Wir bekennen das auch im Glaubensbekenntnis. Da heißt im zweiten Artikel am Ende, ich glaube an Jesus Christus, und dann, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten. Oder Paulus im Römer 14, denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Sitzt ein Christ im Schaufenster. Ihr Lieben, stört es euch noch, dass ihr im Schaufenster sitzt? Das ist die Idee Gottes. So gefällt es ihm. Er will dadurch Menschen gewinnen. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, damit wir dich sehen konnten und sehen konnten, wie der Vater ist und die Liebe des Vaters sehen konnten. Und danke, dass du uns Menschen geschickt hast und sie auch ins Schaufenster gestellt hast, damit wir sie sehen konnten. Und danke, dass du uns dadurch den Glauben schenkst an dich. Und dass wir jetzt mit dir leben dürfen und diese Hoffnung haben, die Hoffnung auf deine Gnade und die Hoffnung in der Herrlichkeit bei dir zu sein. Herr, du weißt die Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Verwandtschaft, in unserer Freundschaft, die dich noch nicht kennen. Und wir wünschen es uns für sie, dass sie auch an dich glauben. Gewinn sie dir bitte und gebrauch uns dazu. Danke. Amen.